Wenn Wahrheit, Macht und persönliche Interessen aufeinanderprallen, wird sichtbar, was im Herzen von Menschen wirklich lebt. Vor dem römischen Statthalter Felix stand Paulus als Gefangener da, scheinbar schwach, tatsächlich aber als Zeuge des auferstandenen Christus. Zwischen frommer Fassade der Juden und politischer Berechnung der Römer zeigt sich ein scharfes Licht auf Gottes Gerechtigkeit, die Wirklichkeit der Auferstehung und die Kraft eines reinen Gewissens. Der Schädling, der Leben verbreitet. Die Szene in Caesarea ist von Anfang an von Verzerrung geprägt. Der Hohepriester, die Ältesten und ihr Anwalt Tertullus zeichnen vor dem Statthalter das Bild eines gefährlichen Störers, denn wir haben diesen Mann als eine Pest befunden und als einen, der unter allen Juden, die auf dem Erdkreis sind, Aufruhr erregt, und als einen Anführer der Sekte der Nazoräer. Das Wort Pest verrät mehr über die Ankläger als über Paulus. Für sie ist alles, was ihre religiöse Ordnung in Frage stellt, eine ansteckende Krankheit. Dasselbe Evangelium, das Gefangene frei macht, erscheint den Bewahrern eines Totensystems als Bedrohung ihrer Sicherheit. Die Angst vor Christus, der lebendig handelt, versteckt sich hinter juristischen Formulierungen und politischen Schlagworten. Eine Pest ist voller böser Keime. Paulus hingegen war voller positiver Keime, der Keime des auferstandenen Christus zur Verbreitung Christi, indem er ihn anderen mitteilte. Wir alle sollten solche Pestverursacher sein. In Gottes Blick ist Paulus jedoch kein Schädling, sondern Träger eines unsichtbaren, aber kraftvollen Lebens. Der auferstandene Christus ist wie ein Samen in ihn gelegt, der überall dort keimt, wo er sprechen, beten, bezeugen darf. Darum wird in der Apostelgeschichte immer wieder vom Weg gesprochen, den die Gegner verfolgen oder lästern, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Was als gefährlicher Weg erscheint, ist in Wirklichkeit der Weg der vollständigen Errettung, der Weg des Lebens. Gott hat schon in 1. Mose paradigmatisch gezeigt, wie er die Verachtung der Menschen benutzt. Josef wird in die Grube geworfen und ins Gefängnis gebracht. Doch gerade dort öffnet Gott ihm Türen bis in den Palast des Pharao. So ist auch Paulus' Gefangenschaft kein Abbruch, sondern ein Übergang. Das Evangelium findet seinen Weg in die Flure der Macht, in die Gewissen von Statthaltern und Königen. Bemerkenswert ist, wie die Anklage Gottes Strategie entlarvt. Menschen wollen Christus aus dem öffentlichen Raum entfernen und seine Zeugen mundtot machen, Gott nimmt dieselben Maßnahmen und macht sie zur Kanzel. Paulus wird vor Obrigkeiten geführt, weil man ihn zum Schweigen bringen will, und genau dort darf er den auferstandenen Christus bezeugen. Die Anklage wird zur Einladung, die Ketten werden zur Verstärkung seiner Stimme. Darin liegt eine leise, aber tiefe Ermutigung, Gottes Evangelium ist nicht empfindlich, es braucht keine idealen Umstände. Es dringt durch Türen, die in Feindschaft geöffnet wurden, und erreicht gerade diejenigen, die man als unzugänglich eingeschätzt hätte. Wer diese Linie der Schrift sieht, lernt, Widerstand anders zu deuten. Verleumdung, Missverständnis, ungerechte Behandlung sind nicht nur dunkle Kapitel, sondern Orte, an denen die Kraft der Auferstehung noch deutlicher hervortreten kann. Josef im Gefängnis, David auf der Flucht, Daniel im Exil, Paulus in den Händen religiöser Ankläger, sie alle zeigen, wie Gott das scheinbar Schwache aufrichtet und das Verachtete zum Träger seines Lebens macht. Was Menschen als Pest bekämpfen, macht Gott zum Samen eines neuen Anfangs. In dieser Perspektive verliert Feindseligkeit nicht ihre Schärfe, aber sie verliert den letzten Schrecken, sie wird eingehüllt in Gottes Souveränität, der seine Zeugen bewusst dorthin stellt, wo Finsternis und Unrecht herrschen, damit sein Licht nicht ausweicht, sondern gerade dort aufleuchtet. Für Herzen, die sich Christus überlassen, ist selbst die Anklage nicht das Ende, sondern eine verborgene Tür in eine unerwartete Weite. Denn wir haben diesen Mann als eine Pest befunden und als einen, der unter allen Juden, die auf dem Erdkreis sind, Aufruhr erregt, und als einen Anführer der Sekte der Nazoräer. Und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Wenn das Zeugnis von Christus als störend, unbequem oder gar gefährlich abgestempelt wird, spiegelt sich darin dieselbe Spannung wie in Caesarea. Es ist tröstlich zu wissen, dass Gott nicht erst handeln muss, wenn der Sturm vorüber ist, er webt seine Wege mitten durch Missverständnis und Widerstand hindurch. Wo ein Mensch mit Christus erfüllt ist, wird jedes Umfeld, so geschlossen es auch scheinen mag, zu einem Ort der unscheinbaren Verbreitung seines Lebens. Aus dieser Sicht lässt sich ein Stück Gelassenheit gewinnen. Situationen, in denen der Glaube angefochten und klein gemacht wird, sind nicht verlorene Zeit, sondern können zu den fruchtbarsten Abschnitten werden, nicht weil sie angenehm wären, sondern weil Gott sie in seine Geschichte mit hineinnimmt. In einem Zeitalter, das das Evangelium oft als Zumutung empfindet, lädt dieses Kapitel dazu ein, innerlich ruhig, ehrlich und klar bei Christus zu bleiben und ihm zu überlassen, welche Herzen er gerade durch Widerstand erreicht. Der Weg, Gott dienen nach der ganzen Schrift. Als Paulus vor Felix steht und Gelegenheit zur Verteidigung erhält, greift er nicht zuerst zu juristischen Tricks, sondern zu einem Bekenntnis, aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Er stellt sich damit bewusst in die Kontinuität der Geschichte Gottes mit Israel, es ist derselbe Gott der Väter, dem er dient. Gleichzeitig nimmt er den verächtlichen Begriff Sekte nicht an, sondern nennt die Realität beim Namen, der Weg. Dieser Weg ist mehr als eine neue religiöse Richtung, er ist der lebendige Christus, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Weg ist Person und Pfad zugleich, Christus führt zu Gott und in seiner Nachfolge wird das ganze Leben zu einem Gehen in seiner Gegenwart. Hier sehen wir, dass das, was die gegnerischen Juden eine Sekte nannten, Paulus den Weg nannte. Wie wir bereits hervorgehoben haben, bezeichnet der Weg, der in der Apostelgeschichte mehrfach erwähnt wird, die vollständige Errettung des Herrn in Gottes neutestamentlicher Ökonomie. Bemerkenswert ist, wie Paulus hier die Einheit von Schrift und Evangelium herausstellt. Er trennt den Weg nicht von den Schriften Israels, sondern sagt ausdrücklich, dass er allem glaubt, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Von 1. Mose an zieht sich eine Linie der Verheißung, der Same der Frau, der Schlange den Kopf zermalmen wird, die Opfer, die Notwendigkeit stellvertretender Hingabe zeigen, die Propheten, die einen kommenden König, einen leidenden Knecht, einen neuen Bund ankündigen. All dies findet in Christus seine Erfüllung. Der Weg des neuen Bundes ist nicht die Preisgabe der alten Schriften, sondern ihr Aufblühen. Darum wird in der Apostelgeschichte immer wieder vom Weg geredet, den manche verfolgen, andere lehren, wieder andere verleumden, dieser war im Weg des Herrn unterwiesen, und, brennend im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus. Das griechische Wort für dienen, das Paulus verwendet, hat einen priesterlichen Klang, es erinnert an den Dienst der Priester im Tempel. Doch Paulus bringt keine Tieropfer mehr, sondern dient, indem er Christus verkündigt, in seinem Namen handelt, seine Gnade und sein Leben weitergibt. Der Tempelgottesdienst des Alten Bundes wird im Licht des Kreuzes verwandelt, die Schatten bleiben nicht einfach zurück, sondern erhalten in Christus ihre Deutung. Gerade so wird Paulus frei von toter Religion, ohne die Schrift gering zu achten. Er kennt keinen Bruch zwischen dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und dem Vater Jesu Christi, sondern sieht im Sohn das vollkommene Bild des Gottes, der von Anfang an geredet hat. Hier öffnet sich eine ernste und zugleich befreiende Perspektive. Zwischen schriftferner Spiritualität und schriftgebundener Erstarrung spannt sich der Weg des neuen Bundes. Wer Christus folgt, löst sich nicht von der Schrift, sondern entdeckt sie neu als Zeugnis von ihm. Und wer die Schrift ernst nimmt, ohne Christus als ihre Mitte zu sehen, verfehlt ihr eigentliches Ziel. Der Weg, von dem die Apostelgeschichte spricht, ist darum ein Leben, in dem Wort und Gegenwart zusammengehören, das geschriebene Wort, das von Christus zeugt, und der lebendige Christus, der das Wort öffnet und erfüllt. In dieser Bewegung entsteht eine stille Freude, man steht nicht zwischen alt und neu zerrissen, sondern bewegt sich auf einem von Gott selbst bereiteten Weg, auf dem alles Vorhergehende in Christus seine Gestalt findet. Dieses Bewusstsein bewahrt vor Dünkel und vor Angst, es lässt nach vorne gehen, mit Respekt vor Gottes Geschichte und mit Vertrauen in die Kraft des Evangeliums heute. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen, und, brennend im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. In einer Zeit, in der Glauben oft entweder als starre Rückwärtsgewandtheit oder als formlose Innerlichkeit wahrgenommen wird, tut der Blick auf Paulus gut. Sein Bekenntnis vor Felix zeigt, dass es möglich ist, der ganzen Schrift zu vertrauen und doch überraschend frei, geistgewirkt und christuszentriert zu leben. Der Weg des Herrn ist kein schmalspuriger Sonderweg, sondern der von Gott eröffnete Zugang in seine Gemeinschaft, getragen von der Verlässlichkeit seines Wortes. Daraus erwächst eine stille Gewissheit, der Gott, der am Anfang sprach und verheißen hat, widerspricht sich nicht, wenn er in Christus handelt. Wer im Licht dieser Einheit geht, muss sich nicht zwischen Bibel und Leben entscheiden, sondern darf beides zusammenhalten, verwurzelt im Wort, geführt vom lebendigen Herrn. Auferstehung, Gericht und ein reines Gewissen. Mitten in der Mischung aus religiöser Heuchelei und politischer Berechnung spricht Paulus über das, was alles Irdische überragt, und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese hegen, dass eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten sein wird. Er erinnert damit daran, dass die Geschichte nicht im Dunkel des Grabes endet. Die Auferstehung ist keine Randnotiz, sondern der Horizont, vor dem Gott seine Wege mit den Menschen geht. Jesus selbst sagt, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben, zur Auferstehung des Gerichts. Es gibt ein Erwachen zu ewigem Leben und ein Erwachen zu Schande und Abscheu, wie Daniel 12,2 es beschreibt. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, kein Leben bleibt folgenlos, keine Entscheidung bleibt ohne Echo in der Ewigkeit. Die Auferstehung der Gerechten wird vor dem tausendjährigen Reich bei der Wiederkunft des Herrn stattfinden. Sie wird die Auferstehung des Lebens sein. Für Paulus bleibt diese Hoffnung nicht abstrakt. Unmittelbar nach seiner Aussage über die Auferstehung fügt er hinzu, deswegen übe ich mich auch darin, allezeit ein Gewissen ohne Anstoß Gott und den Menschen gegenüber zu haben. Zwischen der kommenden Auferstehung und seinem heutigen Verhalten spannt sich eine direkte Linie. Weil er weiß, dass er vor Gott offenbar werden wird, schärft sich sein Sinn für ein ungeteiltes, unverdrehtes Gewissen. Es geht ihm nicht um makellose Fassade, sondern um ein Herz, das vor Gott nicht ausweichen muss. Interessant ist, dass er sowohl Gott als auch Menschen nennt. Die Verantwortung vor Gott bewahrt ihn vor Anpassung an menschliche Erwartungen, die Verantwortung gegenüber Menschen hindert ihn daran, seine Frömmigkeit als Deckmantel für Rücksichtslosigkeit zu benutzen. Als Felix ihn später mit seiner Frau Drusilla hört, wird dieses innere Gefüge sichtbar, als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt und antwortete, für jetzt geh hin, wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Paulus redet nicht über harmlose Religiosität, sondern über Gerechtigkeit, Gottes Maßstab, der jede Form von Korruption und Ungerechtigkeit entlarvt, über Enthaltsamkeit, die Selbstbeherrschung, die menschliche Begierden in das Licht Gottes stellt, und über das kommende Gericht, den Tag, an dem Gott verborgene Dinge ans Licht bringt und Recht schafft. Felix erschrickt, weil das Wort seine Position trifft, er ist ein Mann der Macht, aber im Licht des kommenden Gerichts steht er als Bedürftiger da. Die Schrift entfaltet diese Perspektive weiter. Die Auferstehung der Gerechten ist Auferstehung des Lebens und hat einen besonderen Aspekt des Lohnes. Die Auferstehung der Ungerechten ist die Auferstehung des Gerichts, verbunden mit ewiger Verdammnis. Doch im Vordergrund von Apostelgeschichte 24 steht nicht die Ausmalung aller Details, sondern der Ernst, dass Gott richtet und dass sein Gericht nicht willkürlich ist. Für Paulus wird die Hoffnung der Auferstehung so zum Antrieb, in der Gegenwart ehrlich zu leben. Das reine Gewissen, von dem er spricht, ist kein Zustand der Selbstzufriedenheit, sondern eine Haltung ständiger Ausrichtung, ein Leben, das sich immer wieder im Licht Gottes prüfen lässt, weil es auf den Tag sieht, an dem Gottes Urteil das letzte Wort haben wird. Und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese hegen, dass eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten sein wird. Deswegen übe ich mich auch darin, allezeit ein Gewissen ohne Anstoß Gott und den Menschen gegenüber zu haben. Ein solches Bild von Auferstehung und Gericht macht das Leben nicht drückender, sondern klarer. Es entzieht dem zynischen Gedanken, am Ende zähle nur, was man sich jetzt nimmt, den Boden. Zugleich befreit es von der Last, alles selbst zurechtbiegen zu müssen. Die Aussicht, vor einem gerechten und gnädigen Gott zu stehen, lässt die Gegenwart kostbar werden. Tage, an denen das Gewissen wach ist, sind keine verlorenen Tage. Wie Paulus das formuliert, klingt nicht nach verkrampfter Selbstbeobachtung, sondern nach einer ruhigen Übung des Herzens, die sich von der Auferstehung her ausrichtet. Daraus wächst stille Freude, das letzte Wort über unser Leben spricht nicht die Summe unserer Erfolge oder Misserfolge, sondern der Herr, der gestorben und auferstanden ist und der jetzt schon daran arbeitet, unser Inneres zu klären, damit wir ihm einmal unbeschwert begegnen können. Herr Jesus Christus, du gerechter Richter und auferstandener Herr, danke für die Hoffnung auf die Auferstehung und dafür, dass bei dir nichts verborgen bleibt, was in dieser Welt verdreht und ungerecht ist. Stärke das innere Zeugnis in uns, damit unser Gewissen durch dein Blut gereinigt wird und wir inmitten von Heuchelei und Korruption aufrecht, wahrhaftig und in dir geborgen leben. Lass dein Auferstehungsleben unsere Gedanken, unsere Entscheidungen und unsere verborgenen Motive durchdringen, damit dein Licht stärker ist als jede Furcht vor Menschen. Und wenn die Spannungen dieser Zeit uns bedrängen, richte unseren Blick auf dein kommendes Reich, in dem Gerechtigkeit, Wahrheit und Barmherzigkeit vollkommen herrschen werden. Bewahre dein Volk in dieser Hoffnung und schenke einen tiefen, stillen Frieden, der aus der Gewissheit kommt, dass du das letzte Wort hast. Amen.